SWR 2.
Das Urteil eines deutschen Gerichts, das Knabenbeschneidung aus religiösen Gründen für strafbar erklärt, sorgt auch in der Schweiz für Diskussionen. Zumal in jüdischen und muslimischen Kreisen, wo dieser Brauch seit Jahrhunderten zur religiösen und kulturellen Identität gehört. Im Judentum ist die Beschneidung das Zeichen für den Bund mit Gott und gehört deshalb zu den wichtigsten religiösen Geboten. Michael Bollack ist Co-Leiter und Fachreferent Judentum am Zürcher Lehrhaus, das den Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen fördert. Judith Hardegger hat mit Michael Bollack über das umstrittene Gerichtsurteil gesprochen.
Das Landgericht Köln urteilte vor kurzem, die Beschneidung von kleinen Buben aus religiösen Gründen sei eine Körperverletzung und deshalb rechtswidrig und strafbar. Michael Bollack, wie ist Ihre Reaktion auf dieses Kölner Urteil?
Ja, meine Reaktion ist zunächst einmal eine emotionale. Ich empfand das als einen Angriff eigentlich auf die religiöse Identität von Minderheiten, zunächst auf die eigene jüdische, aber ich denke, es ist auch für Muslime relevant.
Argumentiert wird mit dem Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und dieses Recht wird vom Gericht höher bewertet als das Recht der Eltern auf Religionsfreiheit. Für viele Menschen ist das eine nachvollziehbare Argumentation.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, man begibt sich da auf eine falsche Ebene, wenn man so argumentiert. Worum es geht in diesem Urteil, ist darum, dass man eigentlich möchte die Schicksalslosigkeit eines Kindes erklären. Das heißt, ein Kind kommt als Naturwesen auf die Welt und soll einfach so belassen werden. Dabei ist jedes Kind eingebettet in eine Schicksalsgemeinschaft, in eine kulturelle Gemeinschaft. Und ohne der Möglichkeit der Eltern, es in sein eigenes Wertsystem, das kulturell bedingt ist, einzugliedern, gibt es auch nachher keine Selbstbestimmung des Kindes.
Was hat Sie am meisten schockiert bei diesem Urteil?
Mich schockiert eben irgendwo durch einen Überlegenheitsanspruch der westlichen Gesellschaft, der eigentlich auch Ausdruck ist einer gewissen Angst vor Gemeinschaften, die starke religiöse Werte mit sich bringen und von der sich die säkulare Gemeinschaft eigentlich fürchtet, die sie gerne weghaben möchte. Das zeigt sich ja auch in der Kruzifix-Diskussion. Es ist ja nicht nur die Werte der religiösen Minderheiten, sondern es gibt ja durchaus auch Angriffe aufs Christentum auch.
Warum werden denn im Judentum überhaupt die Knaben beschnitten?
Die biblische Begründung der Beschneidung ist ja, dass es ein Zeichen des Bundes ist. Und dadurch, dass dieses Zeichen des Bundes an einem körperlichen Glied vorgenommen wird, hat es ja Ewigkeitscharakter. Also es wird die Ewigkeit des Bundes damit dokumentiert. Darüber hinaus natürlich gibt es innerhalb des Judentums eine Fülle von religiös-moralischen Argumentationen, die hier viel zu lang wären. Sie sind interessant, aber es wäre jetzt zu lang, das darzustellen. Aber es ist immer eine Institution, die die jüdisch-kulturelle Identität sehr, sehr stark markiert und ist eine Institution, die weit über das religiöse Judentum hinaus praktiziert wird.
Nun monieren ja die Gegner, es sei ein irreversibler Eingriff und das sei problematisch. Und sie sagen, man könnte doch warten bis zur Volljährigkeit, damit dann Männer selber entscheiden können, ob sie beschnitten werden wollen oder nicht.
Ja, da möchte ich zurückkommen auf eine meiner ersten Aussagen. Eltern entscheiden über die Erziehung ihrer Kinder und sonst machen die Kinder keinen Weg. Sie können nicht ein Kind sprachlos erziehen, genauso können sie ein Kind nicht kulturlos erziehen und mit diesem Schritt der Beschneidung wird denn der Eintritt in die Gemeinschaft markiert.
Wird das Kölner Urteil Auswirkungen auf die Rechtsprechung in der Schweiz haben?
Also es wurde ja bereits im Schweizer Parlament, es gab schon eine Initiative in dieser Richtung, das wurde dann eigentlich vom Tisch gebracht. Ich denke, im Moment sieht es nicht so aus, aber ich denke, es kann gut sein natürlich, dass wenn dieses Gerichtsurteil auch vom Fassungsgericht in Deutschland auch übernommen wird, dass dann das mittelfristig natürlich in der Schweiz Auswirkungen haben könnte. Jedenfalls wird es Debatten geben. Aber diese Debatten sind eigentlich nicht neu. Sie haben in der Geschichte immer stattgefunden und Juden haben immer ein Mittel gefunden, dieses Gebot eigentlich auszuführen.
Michael Bollack im Beitrag von Judith Hardegger. Papst Benedikt XVI. Ist auch dieses Jahr wieder mit Sack und Pack nach Castel Gandolfo gezogen, wo er den Sommer verbringt. Castel Gandolfo, wo liegt es eigentlich? 24 Kilometer südöstlich von Rom in den Colli Albani. Und was das ist? Nun ja, eine Art Mini-Vatikan, zu dem nur wenige Auserlesene Zugang haben. Nadja Fischer hat mit einem Vatikanexperten über die Bedeutung und die Geschichte des Ortes gesprochen.
Schon seit 4 Jahrhunderten zieht es die Päpste im Sommer nach Castel Gandolfo, einem idyllischen Ort in den Albaner Bergen, der schon dem römischen Kaiser Domitian gefiel. Er ließ sich in Castel Gandolfo, das an der damals wichtigen Verkehrsader Via Appia lag, einen Landsitz errichten. Die Domitian-Villa überging später an Adelsfamilien, bis sie Papst Clemens VII. Ende des 16. Jahrhunderts beschlagnahmen und zur stattlichen Papstresidenz ausbauen ließ. Paolo Rodari, Vatikanist des konservativen Intelligenzblattes Il Foglio, konnte die päpstliche Sommerfrische besuchen. Der Palast ist eindrücklich. Er ist sehr gepflegt und pompös. Riesige Räume mit hohen Decken, Sitzmöbel mit rotem Velour, an den Wänden edle Tapeten. Die Wände sind dick, sodass es im Papstpalast auch im Hochsommer angenehm kühl ist. Von seinen Räumen hat der Papst einen herrlichen Blick auf den Vulkansee, der 300 Meter tiefer in einem ehemaligen Vulkankrater liegt. Und natürlich sieht der Papst auch auf die 55 Hektar großen Gärten mit Weihern, akkurat geschnittenen Rasenflächen und wunderschönen Pinien- und Zypressenalleen. Die Gärten von Castel Gandolfo sind eine Art Mini-Ausgabe der vatikanischen Gärten in Rom. Anders als in den Gärten von Vatikanstadt, zu denen Besucher Zutritt haben, sind die Päpste in den Gärten von Castel Gandolfo ganz für sich. Während Johannes Paul II. Regelmäßig im eigens angelegten Schwimmbecken trainierte, soll Benedikt XVI. Häufig im Park spazieren und den Rosenkranz beten. Der 85-jährige Josef Ratzinger erhole sich in Castel Gandolfo von den Strapazen des Papstalltages, sagt Paolo Rodari. In Castel Gandolfo fallen praktisch alle offiziellen Termine weg. Audienzen, Gespräche mit Diplomaten, Regierungssitzungen. Josef Ratzinger nutzt diese Zeit, um intensiv Klavier zu spielen. Und natürlich kann er endlich in aller Ruhe theologische Bücher schreiben. Diesen Sommer wird er nutzen, um sein drittes Buch über Jesus zu schreiben. In Castel Gandolfo muss sich Josef Ratzinger nicht um Kirchenpolitik kümmern, sondern kann das machen, was er am liebsten tut. Jedes Jahr empfängt Josef Ratzinger in Castel Gandolfo auch ehemalige Habilitanten aus Deutschland. Der sogenannte Schülerkreis, den Ratzinger schon als Kardinal leitete, will jedes Jahr die großen Fragen der Zeit diskutieren. Letztes Jahr beschäftigten sich die rechtskonservativen Kräfte mit der Neuevangelisierung. Ein paar Jahre zuvor war der Islam das Thema. Angeregt durch das Treffen soll der Papst damals beschlossen haben, in seiner inzwischen berühmten Regensburger Rede einen byzantinischen Kaiser zu zitieren zur Rolle der Gewalt im Islam. Die Rede löste unter Muslimen der ganzen Welt eine Welle der Empörung aus. Während der Papstpalast in Castel Gandolfo heute den Normalsterblichen verschlossen bleibt, wohnten während der deutschen Besatzung Tausende von Einheimischen auf dem exterritorialen Gelände. Papst Pius XII. Öffnete 1944 der Bevölkerung die Tore zum Papstpalast und gewährte ihnen so Schutz vor den Besatzern. Die Bevölkerung hatte nicht nur Zugang zum Hof, sondern auch zu den Räumen des Palastes. Hochschwangere Frauen hatten sogar Zutritt zu den päpstlichen Gemächern. Es heißt, es seien 36 Kinder in der päpstlichen Residenz zur Welt gekommen. Und so kam es, dass im Jahr 1944 in Castel Gandolfo besonders viele Kinder auf den Namen Pio oder Eugenio getauft wurden. Aus Dankbarkeit gegenüber Pius XII., der Eugenio Pacelli hieß.
Nadja Fischer hat berichtet. Das Schweizer Netzwerk ehemaliger Verdingkinder will den Missbrauch von Mädchen und Buben in katholischen Heimen aufarbeiten. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
Der Verein Netzwerk Verdingt, vor 4 Jahren von ehemaligen Verdingkindern gegründet, will in der Schweiz eine Kampagne über den Missbrauch in der katholischen Kirche lancieren, wie Vereinspräsident Walter Zwahlen gegenüber der Presseagentur KIPA bestätigte. Die Kampagne soll gleichzeitig auch in Österreich und Deutschland durchgeführt werden. Der Verein Netzwerk Verdingt hat sich zum Ziel gesetzt, das «trübe Kapitel» der Verding-, Heim- und Pflegekinder in der Schweizer Geschichte aufzuarbeiten. Dabei werde man immer wieder auch mit Missbrauchsfällen im Zusammenhang mit der katholischen Kirche konfrontiert, so das Netzwerk Verdingt. Viele Verdingkinder hätten in Heimen gelebt, die Priester oder Ordensfrauen führten. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf und das königliche Al-Al-Bayt-Institut für islamische Lehre Rabit in Jordanien wollen sich gemeinsam für den Abbau von Spannungen zwischen Christen und Muslimen in Nigeria einsetzen. Der ÖRK und das Rabit-Institut erklären, dass die Gewalt in Nigeria weniger religiöser Natur sei, sondern in politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen wurzle. Der ÖRK und das Rabit-Institut wollen gemeinsam Friedensprojekte anstoßen, mit dem Ziel, das Verständnis zwischen Christen und Muslimen zu fördern. In Tschechien will die Regierung die Kirchen für Enteignungen während der kommunistischen Herrschaft entschädigen. Das Abgeordnetenhaus in Prag, das Unterhaus des tschechischen Parlaments, hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. So sollen die Kirchen rund die Hälfte ihrer früheren Besitztümer im Wert von 3 Milliarden Euro zurückerhalten. Zudem sollen sie über die kommenden 30 Jahre mit 1,5 Milliarden Euro entschädigt werden. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Oberhauses. 2008 war eine ähnliche Initiative der tschechischen Regierung vom Parlament noch abgelehnt worden. Die reformierte Kirche der Stadt Zürich macht während der Sommerferienmonate Angebote für Daheimgebliebene. In der offenen Kirche St. Jakob kann man Wein degustieren. Auf dem Platz vor der Kirche St. Peter stehen Liegestühle für Mußestunden bereit. Eine Gelateria auf der Piazza der Thomaskirche lädt dazu ein, Glasse schleckend über Gott und die Welt zu plaudern. Man kann aber auch singend durch Außersiel spazieren, an einer Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt teilnehmen oder bei schönem Wetter am Uetliberg-Gottesdienst den Blick über Zürich schweifen lassen.
Der Blickpunkt Religion war das, die Redaktion hatte Heidi Kronenberg.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.